RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Giselle Uka.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
CDU-Chef Merz hat vor dramatischen Folgen der chaotischen Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Überraschend hat die US-Regierung zuletzt zahlreiche Ausnahmen von den verhängten Importzöllen gemacht. Für Smartphones, Computer und andere großteils aus China importierte Elektronikartikel sollen die Zölle von 125% nun doch nicht gelten. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht, die daraufhin Schüsse abgaben. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe nach seinen Worten darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim, Mainz 2:0, Mönchengladbach, Freiburg 1:2, Bochum, Augsburg 1:2 und Kiel, St. Pauli ebenfalls 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht meist klar oder gering bewölkt und trocken bei 9 bis 4 Grad. Am Tage erst sonnig, später bewölkt. Schauer oder kurze Gewitter sind möglich bei 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 1 ist mit dabei, Bremen Richtung Hamburg zwischen Maschener Kreuz und Harburg. Ist die Autobahn hier nach einem Unfall gesperrt. Und die A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg ist zwischen Gochsheim und Schonungen ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Bergungsarbeiten laufen auch auf der A70 Bamberg Richtung Bayreuth. Die Autobahn ist zwischen Turnau Ost und Kulmbach Neudrossenfeld wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Sie werden über die U49 umgeleitet. Und die letzte Meldung kommt von der A831 Stuttgart Richtung Singen. Zwischen Stuttgart-Vaihing und Sindelfingen-Ost 2 Kilometer Stau. Wegen einer Baustelle ist auch hier nur eine Spur frei. Haben Sie eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend, eine gute Nacht hier aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Wir begleiten Sie bis um 6 Uhr in den ARD-Inforadios, bis die dann wieder auseinanderschalten morgens. Europa rüstet sich und Deutschland denkt neu über den Wehrdienst nach. Das ist unser Schwerpunkt jetzt in den kommenden Minuten und gleich auch mit der Frage an die noch aktuelle Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Kann man die Wehrpflicht so einfach wieder einführen? Vorher hören wir uns bei jungen Menschen direkt um. Was halten die denn von solchen Plänen? Der derzeit geschäftsführende Verteidigungsminister Boris Pistorius macht ja Tempo. Er will, dass der neue Wehrdienst noch in diesem Jahr startet. Denn der Bundeswehr fehlt Personal. Seitdem die Wehrpflicht im Jahr 2011 nach mehr als einem halben Jahrhundert ausgesetzt wurde, liegt die Zahl der Soldatinnen und Soldaten einigermaßen konstant bei rund 180.000. In Zeiten der Wehrpflicht hatte die Armee zuletzt noch 250.000 Soldaten. Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag ja auch deshalb auf ein neues Wehrdienstmodell geeinigt, das zunächst erstmal auf Freiwilligkeit beruhen soll. Stimmen dazu von einer Berufsschule, den Schülerinnen und Schülern dort im nordrhein-westfälischen Soest.
Viele der jungen Erwachsenen, die hier auf dem Schulhof zusammenstehen, wollen bald in den Job starten. Andere planen ein paar Monate im Ausland. Die Bundeswehr hat hier kaum jemand direkt auf dem Schirm. Dabei könnten sich einige der jungen Männer durchaus ein paar Monate bei der Armee vorstellen.
Wenn ich keine Ausbildung oder sowas hätte, was ich hier nach machen würde, dann würde ich das schon machen, glaube ich. Weil das ist ja fürs Land eigentlich, ne?
Also ich glaube, wenn man das vielleicht noch ein bisschen so mehr Werbung dafür macht und so, würden vielleicht auch mehr Leute noch da hinkommen und mehr Interesse haben und so.
Ich würde auf gar keinen Fall zur Bundeswehr, weil, also Waffe in die Hand nehmen ist sowieso nichts für mich. Und ich hätte auch viel zu viel Angst im Moment, ob ich dann da eingezogen werde, wenn Krieg ist.
Nur gut 10.000 Freiwillige haben sich im vergangenen Jahr für die Armee gemeldet. Wer nicht zur Bundeswehr will, der soll nach dem Willen des geschäftsführenden und möglicherweise auch zukünftigen Verteidigungsministers Boris Pistorius vorerst auch nicht gezwungen werden. Pistorius setzt auf das Modell nach schwedischem Vorbild und würde dies gern schon in diesem Jahr einführen. Dabei besteht die einzige Pflicht zunächst darin, einen Fragebogen auszufüllen. Und zwar für alle Männer ab 18 Jahren. Wer geeignet ist und sich eine Zeit bei der Bundeswehr vorstellen kann, wird dann gezielt angesprochen. In Schweden werden über diesen Weg etwa 7% eines jeden Jahrgangs für die Armee gewonnen. Pistorius ist zuversichtlich, dass sich auch in Deutschland genug Freiwillige finden werden. Erst wenn das nicht gelingt, wäre über Pflichtelemente zu entscheiden, so Pistorius im Gespräch mit dem Spiegel. Ein solcher Zwang stößt bei den jungen Erwachsenen auf dem Schulhof auf gemischte Reaktionen.
Ich muss sagen, das finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich glaube, vielen kann das helfen, vielleicht auch bei Selbstfindung.
Vielleicht will man es halt nicht, vielleicht will man irgendwas anderes machen und man wird halt dazu gezwungen. Und dadurch will ich das halt nicht gut finden.
Jeder junge Mensch hat das Recht auf eigenes Leben und jeder hat ein anderes Plan im Kopf. Und nicht jeder möchte dazu Bundeswehr. Ich verstehe, dass man jetzt so mehr die Leute dazu zwingen möchte, sage ich mal. Aber das sollte man schon auf freiwilliger Basis machen. So, ne?
Frauen könnten den Fragebogen übrigens freiwillig ausfüllen. Um sie tatsächlich zur Bundeswehr zu verpflichten, bräuchte es jedoch eine Änderung des Grundgesetzes und damit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die haben Union und SPD derzeit nicht. Bei manchen Eltern sorgen die Pläne für ein mulmiges Gefühl, junge Menschen wieder verstärkt für die Bundeswehr begeistern zu wollen, notfalls sogar per Zwang.
Als Mama von einem Sohn finde ich das einfach, das macht mir Angst. Und dass Leute dazu gezwungen werden, das zu tun, nur damit die Bundeswehr größer wird, finde ich schon schwierig.
Ich finde es ganz erschreckend, erstmal Militär wieder aufzubauen. Klar, es ist irgendwo wichtig, aber ich sehe irgendwie mein Kind da nicht.
Vorerst soll es nach den Plänen von Union und SPD jedoch über Freiwilligkeit laufen. Ein verpflichtender Wehrdienst wäre schon organisatorisch aktuell gar nicht möglich, so Pistorius. Dafür fehlten Kasernen, Ausbilder und Material.
Sebastian Moritz hat sich in einer Berufsschule im nordrhein-westfälischen Soest umgehört, wie junge Menschen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht denken. Über das Thema freiwilliger Wehrdienst hat auch mein WDR-Kollege Thomas Schaaf mit Eva Högel von der SPD gesprochen. Sie ist derzeit ja noch die amtierende Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Nachdem die frühere Wehrpflicht nur ausgesetzt ist, könnte man sie denn einfach wieder einsetzen?
Ich finde das richtig gut, dass dieses Modell jetzt erstmal kommt, denn so wie Sie es angesprochen haben, die seit 2011 ausgesetzte Wehrpflicht, wenn man diese Aussetzung jetzt rückgängig gemacht hätte und die alte Wehrpflicht wieder eingeführt hätte in der Bundeswehr, das wäre nicht machbar gewesen. Dafür fehlt es an Ausrüstung, an Ausbildern und auch an Unterkünften. Boris Pistorius hatte vorgeschlagen, so mit 5.000 Personen zu starten. Das finde ich einen guten Anfang.
Ja, Strukturen braucht man dafür aber auch. Das ist auch eine Art Wehrerfassung. Warum nicht dann gleich, zumindest perspektivisch, ein Wiederaktivieren der noch bestehenden Wehrpflicht?
Diese Wehrerfassung, die jetzt kommen wird, erfordert, dass man die alte Wehrpflicht wieder reaktiviert. Aber man startet eben nicht damit, dass man flächendeckend einen ganzen Jahrgang junger Männer, so wie das früher ja bei der Wehrpflicht ursprünglich war, einzieht und bei der Bundeswehr ausbildet. Das, wie gesagt, wäre nicht machbar, weil dafür die Bundeswehr überhaupt nicht ausgestattet ist. Und deswegen fängt man jetzt erstmal mit der Erfassung an und man startet auch erstmal nur mit jungen Männern.
Ja, da kommen wir auch noch drauf. Wie viele Soldaten wird die Bundeswehr denn tatsächlich neu brauchen in den nächsten Jahren?
Nun ja, das wird richtig viel sein. Wir haben jetzt 181.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Die Perspektive bis 2031 ist über 200.000 zu haben. 203.000 ist das Ziel. Aber wenn man jetzt so mal die Lage berücksichtigt, den Auftrag der Bundeswehr, dann braucht man auf jeden Fall deutlich drüber hinaus. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat neulich mal gesagt, mit inaktiven Soldatinnen und Soldaten, also Reserve und allem drumherum, wird man so 460.000 brauchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Zahl, weil der Experte das so gesagt hat und ich halte sie für realistisch.
Da hat man aber einen langen Weg begonnen, bis man da ankommen wird. Junge Männer werden also demnächst diesen Fragebogen, der ihnen zugeschickt wird, ausfüllen müssen. Wonach wird da überhaupt gefragt?
Da wird zunächst mal nachgefragt, wie geeignet die jungen Leute sind. Es wird ja auch eine Musterung geben. Also man wird prüfen, ob sie überhaupt körperlich und auch ansonsten für die Bundeswehr geeignet sind. Und dann geht es auch, da es ja zunächst mal einen freiwilligen Ansatz gibt. Es ist ja eine freiwillige Wehrpflicht, sodass man auch danach fragt, ob die Person gerne zur Bundeswehr möchte. Und dann ist ja das Ziel, diejenigen, die geeignet sind und die möchten, diejenigen dann auch zur Bundeswehr zu nehmen.
Ja, und warum nur junge Männer und warum nicht junge Frauen?
Ja, das finde ich natürlich auch falsch und auch nicht mehr zeitgemäß. Aber das liegt daran, dass unser Grundgesetz nicht vorsieht, dass man junge Frauen zu so einem Dienst verpflichten kann. Man bräuchte also eine Grundgesetzänderung. Und leider hat die jetzt sich bildende Koalition keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und auch wenn man so guckt, wer könnte zustimmen im Bundestag, ist eine Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes in der nächsten Zeit nicht
sichtbar. Da bin ich aber optimistischer, wenn Sie die Grünen nur nehmen. Also Gleichberechtigung steht bei denen ja nun ganz oben, ne?
Ja, aber wir haben das schon in der letzten Legislaturperiode gesehen, wenn es darum geht, wirklich so eine Pflicht zu formulieren, dann sind doch in allen Fraktionen auch viele Skeptikerinnen und Skeptiker. Ich finde trotzdem, Herr Schaaf, wir sollten das angehen. Also es muss auf jeden Fall irgendwann perspektivisch einen Dienst geben für Frauen und Männer. Und deswegen sollte man auch die Überlegungen weiter intensivieren und gucken, ob man nicht doch diese Zweidrittelmehrheit im Bundestag bekommt, um so einen Dienst für Frauen und für Männer, für alle Geschlechter dann auch einzurichten.
Was anderes als eine Wehrpflicht ist ein sogenanntes Pflichtjahr. Junge Menschen müssen verpflichtend etwas für die Gemeinschaft tun, ein Jahr lang. Auch das ist immer mal wieder in der Diskussion abzuleisten im Sozialbereich oder etwa auch bei der Bundeswehr. Was halten Sie davon?
Da halte ich sehr viel von. Ich werbe auch ganz engagiert genau für so ein Gesellschaftsjahr. Unser Bundespräsident hat das ja schon länger vorgeschlagen. Das könnte man absolvieren in allen Bereichen unserer Gesellschaft, im sozialen Bereich, im Umweltbereich, Kultur, Blaulichtorganisation und eben auch bei der Bundeswehr. Und dann würden junge Menschen oder man kann ja auch das Altersband etwas erweitern, dann würden Personen, Frauen, Männer, alle Geschlechter, würden dann ein Jahr lang sich für die Gesellschaft engagieren. Ich finde, das tut allen gut. Und es würde auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Sicherheit stärken.
Sagt die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel von der SPD im Gespräch mit Thomas Schaaf über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und jetzt kommen wir hier in der ARD-Infonacht zu den Auswirkungen der aktuellen US-Politik unter Donald Trump. Die Entwicklungshilfekürzungen der US-Regierung zwingen das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, zu massiven Sparmaßnahmen. Gleichzeitig verschärft sich weltweit aber die Not der immer zahlreicheren Geflüchteten. Einzelne UNHCR-Programme mussten bereits gestoppt werden. Unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl, hat mit dem UN-Flüchtlingskommissar Grandi über diese Situation gesprochen.
L'impact sur notre capacité de travailler a été terrible.
Terrible, schrecklich, nennt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi die Auswirkungen der laut UNHCR schlimmsten humanitären Finanzierungskrise seit Jahrzehnten. Denn nicht nur in den USA, überall wird bei Hilfsgeldern gespart. Fast alle Länder kürzen ihre Beiträge, so Grandi. Bei den Regierungen haben Ausgaben für Militär- und Wirtschaftsförderung Priorität. Natürlich versuchen wir, mit weniger Mitteln so effizient wie möglich zu sein, aber man darf sich keine Illusionen machen. Wir können nicht mehr so viel helfen, wie nötig ist, mit Essen, Medikamenten, Wasser, Notunterkünften. UN-Flüchtlingskommissar Grandi ist für unser Interview aus dem Tschad zugeschaltet, einem der ärmsten Länder der Welt und ein Hotspot der derzeit schlimmsten Flucht- und Vertreibungskrise weltweit. Seit 2 Jahren eskaliert im Nachbarland Sudan ein brutaler Krieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Allein der Tschad habe schon 800.000 Flüchtlinge aufgenommen, sagt Grandi. Und es kommen immer mehr. Aber jetzt fehlt dem UNHCR das Geld für weitere Notunterkünfte.
Le gouvernement tchadien, qui est très généreux, a ouvert les frontières et a mis à disposition des terres.
Die Regierung des Tschad hat sehr großzügig Gelände zur Verfügung gestellt, um die Menschen unterzubringen. Aber an der Grenze sind nun 200.000 schutzlos in Gefahr und wir können nichts machen, weil wir keine Mittel haben. Die USA als der mit Abstand größte Geldgeber haben im vergangenen Jahr das UNHCR mit mehr als 2 Milliarden Dollar unterstützt. Deutschland als zweitgrößter Geldgeber zahlte knapp 333 Millionen Dollar. Nachdem die Trump-Regierung alle Hilfen eingefroren hat, verfolgt Grandi nun besorgt die Entwicklungshilfepolitik der neuen Regierungskoalition in Berlin. Laut Koalitionsvertrag ist eine, Zitat, angemessene Absenkung der deutschen Entwicklungshilfe angekündigt. Er bedauere das, ebenso wie den vorläufigen Aufnahmestopp besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge im Rahmen des UNHCR Resettlement Programms, sagt Randi, und appelliert an Deutschland, wenigstens die humanitäre Hilfe nicht aus dem Blick zu verlieren. Humanitäre Hilfe ist wichtig für Deutschland, nicht nur aus moralischen, sondern auch aus strategischen Gründen, sagt er. Deutschland erinnert sich gut an 2015, als die Hilfen für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten gekürzt wurden. Das führte damals zu dem großen Exodus vieler Syrer nach Europa und besonders nach Deutschland. In den Hilfskürzungen der großen Geberländer zu Zeiten enormer Krisen sieht der UN-Hochkommissar eine Verantwortungskrise. Eine Verantwortungskrise, weil wir uns um leidende Menschen kümmern müssen. Aber es ist auch eine strategische Krise. Anders gesagt, es ist im strategischen Interesse Deutschlands und Europas, die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks ausreichend zu unterstützen. Europa ist von einem Krisengürtel umgeben, sagt Grandi. Ukraine, Nahost, Jemen, Sudan. Wenn wir diese Krisen nicht in den Griff bekommen, kommt es zu Fluchtbewegungen. Wir sehen bereits sudanesische Flüchtlinge, die versuchen, über Libyen nach Europa zu kommen.
Der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi appelliert also auch an die neue Bundesregierung. Wenn die aktuellen Krisen vernachlässigt werden, werden vermehrt Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Soweit der Beitrag von Katrin Hondl.
Die ARD-Infonacht.
Kochbücher von Otto Lengi finden sich nicht nur in den deutschen Küchenregalen. Weltweit hat der Starkoch seine Fans und sie kochen gerne seine Kreationen nach. Zum Beispiel gerösteten Blumenkohl oder karamellisierte Zwiebeln bis hin zu diesen typischen gefüllten Auberginenröllchen in Curry-Kokosdal. Durch Otto Lengi hat die israelische Küche in den vergangenen Jahren in vielen Ländern Anhänger gefunden. Und auch durch ihn, durch Gil Hovav, er ist der berühmteste Fernsehkoch des Landes. Unser Korrespondent Marc Dugge konnte ihn treffen auf dem Lewinsky-Markt von Tel Aviv, auf dem Feinkost und alle möglichen Leckereien verkauft werden.
Wenn man Gil Hovav fragt, warum die israelische Küche so erfolgreich ist, dann überlegt er kurz, lächelt und sagt:
You know, Israelis would tell you, it's because it's colorful.
Israelis werden dir erzählen, weil unsere Küche so bunt ist, so gesund, weil es ein Mix ist aus so vielen kulturellen Einflüssen. Die Wahrheit ist vielmehr, unser Essen ist sehr Instagram-freundlich. Das ist, was zählt. Die Farben sind strahlend, leuchtend und klar. Ich liebe ja braunes Essen. Polnisches, deutsches, russisches Essen zum Beispiel. Hervorragend. Aber versuch mal, das zu fotografieren. Fürchterlich. Und wie bunt die israelische Küche ist, sieht man hier, am Lewinsky-Markt im Süden von Tel Aviv. Gil Hovav nennt ihn das geheime Paradies der Chefköche. Bunte Berge von Gewürzen, Nüssen und getrockneten Früchten liegen in den Auslagen. Und außerdem vieles, was Touristen Rätsel aufgibt. Zum Beispiel diese kleinen, weißen, schrumpeligen Gegenstände.
These are dried Persian limes.
Das sind getrocknete persische Limetten. Wenn ich sie zerdrücke, kannst du es riechen. Du gibst sie zu Suppen oder Eintöpfen dazu. Ganz zum Schluss steckst du sie in den Topf. Okay? Weiter geht's. Persische Limetten neben israelischen Datteln. Zumindest auf dem Markt gibt es beste Nachbarschaft. In jedem Laden wird Gil persönlich begrüßt und in einen Schwatz verwickelt. Auch sein Humor macht ihn so beliebt. Gil Hovav ist einer der bekanntesten Vertreter des weltoffenen, bunten, schwulen Tel Aviv. In Jerusalem fängt Gil in jungen Jahren als Barkeeper an, verdient sein Geld außerdem als Arabischlehrer und Reinigungskraft. Später schreibt er Restaurantkritiken und gründet einen Verlag für Kochbücher. Lange war Israel ein kulinarisches Entwicklungsland, erzählt Gil. Bis in die 80er Jahre hinein gab es im damals sozialistisch anmutenden Israel nur wenige Restaurants.
Danny,
mein Partner zum Beispiel, war vielleicht zweimal in seinem Leben in einem Restaurant, bis er in die Armee kam. Aber in den 80er Jahren kam die Revolution. Alles hat sich geändert. Längst hat Israels Küche Selbstbewusstsein entwickelt und ihren Siegeszug um die Welt angetreten. Gerade in den vergangenen Jahren. Aber das Land selbst hat mittlerweile ein großes Imageproblem. Israels harter Krieg gegen seine Feinde polarisiert. Israelische oder jüdische Restaurants in aller Welt werden beschmiert oder bedroht. Es gibt viel Antisemitismus. Gerade gestern habe ich mit einer Freundin aus Australien gegessen. Sie hat mir erzählt, dass die Lage dort angespannt sei, auch in den Vereinigten Staaten oder in Europa. Die Beliebtheit von Israel, vom Zionismus, von allem Israelischen leidet. Sogar israelisches Hightech ist jetzt weniger populär. Aber ich denke, das wird auch wieder vorbeigehen. Nur eine gute Autostunde vom Lewinsky-Markt entfernt liegt der Gazastreifen, wo die Märkte leer sind. Israel hat derzeit die Einfuhr von Lebensmitteln blockiert, um die Hamas dazu zu bringen, Geiseln freizulassen. Der Krieg zieht sich und lastet auf der Seele, auch in Israel. Es ist das erste Mal, dass wir 2 Jahre lang Krieg haben. Normalerweise waren unsere Kriege kurz. Du hattest 3 blöde Wochen und dann war es vorbei. Jetzt sind wir im Kriegszustand. Man muss lernen, damit zu leben. Immerhin fliegen die Fluglinien wieder, sagt Gil. Er kann wieder leichter verreisen, auch wenn Touristen Israel weiter fernbleiben. Von unbeschwerten Zeiten ist auch der bunte Lewinsky-Markt noch weit entfernt.
Unser Korrespondent Marc Dugge unterwegs mit Israels berühmtesten Fernsehkoch Gil Howav. Und jetzt geht es um ein Schulprojekt, das Theorie und Praxis ganz clever verbindet. Und das Museum gleich mit. An einem Gymnasium im Bayerischen Hof, da machen Schülerinnen und Schüler im Informatikunterricht etwas eher Ungewöhnliches. Sie füttern mit ihrem Informatiklehrer einen Roboter mit Informationen aus der Ausstellung des Museums und schauen dann, ob in Zukunft ihr Roboter andere Kinder durch diese Ausstellung führen kann. Christoph Röder war beim Programmieren und Probieren mit dabei.
Das Porzellanikon in Hohenberg an der Egge im Landkreis Wunsiedel. Zwischen Glasvitrinen mit Truthähnen, Wildschweinköpfen und Burgern aus Porzellan stackst ein grauer, vierbeiniger Roboter durch die Gänge. Futuristisch sieht er aus, wie ein mittelgroßer Hund mit einem grünen Roboterauge vorne.
Wir haben den Roboterhund programmiert und versucht, dass er eben nicht verschiedene Probleme hier verursacht, weil er ist echt stark und kann großen Schaden anrichten, wenn da irgendetwas schief geht.
Erklärt Siebtklässler Paul Feists. Robohund Hermie soll zum Museumsführer im Porzellanmuseum werden. Mit einer Fernbedienung ausgerüstet passen Paul und 5 weitere Jungs vom Schiller-Gymnasium Hof auf, dass er nicht stattdessen zum sprichwörtlichen Elefant im Porzellanladen wird. Ein Stück laufen, an passender Stelle stehen bleiben, eine vorbereitete Tonaufnahme abspielen.
Was für ein frischer Luftzug. Welch Freude, sich einmal außerhalb stickiger Kette zu unterhalten.
Wieder ein Stück laufen, passend ausrichten, mit dem aufmontierten Beamer ein kurzes Video der Schüler an die Wand projizieren, weiterlaufen.
Die Roboter sollen im Endeffekt den Besucher an der Hand nehmen, wenn man so will, und dann wirklich durch diese Sonderausstellung Fake Food führen. Und dann auch zusätzliche Dinge zeigen, wie zum Beispiel Tonaufnahmen oder eben auch Videoaufnahmen.
Sagt Informatiklehrer Bastian Schatz. Gemeinsam mit den Schülern sitzt er um Tische, in deren Mitte diverse Bauteile von Klemmbausteinrobotern liegen, die den Hund ergänzen sollen. Eine zugehörige Software bietet vorgefertigte Codebausteine, zum Beispiel für Bewegungen. Museumspädagoge Tobias Hornig erarbeitet mit den Schülern währenddessen die Bild- und Tonaufnahmen, damit am Ende auch stimmt, was die Roboter den Besuchern erzählen.
Das ist im Grunde auch das, was wir am Ende dann haben wollen, diese kleine Roboter, die sich die Besucher ausleihen können und die dann auch durch die Ausstellung führen. Und das sind jetzt erstmal hier Schulprojekte. Das heißt, wir gucken erstmal, wie wir es zum Laufen bekommen. Hier ist unser Pilotprojekt und wir hoffen dann auch auf weitere Schulprojekte, die hier stattfinden mit Robotern.
Die 6 Schüler jedenfalls sind mit vollem Einsatz bei der Sache. Auch darum geht es. Eine Porzellanausstellung wäre sonst wahrscheinlich nicht unbedingt etwas, das Siebtklässler wie Luca Gotzmann von einem Tagesausflug überzeugt.
Ich fand's cool, die Erfahrung auch zu machen, weil man es bestimmt auch irgendwann mal wieder braucht.
Am Ende reicht ein Projekttag nicht ganz für die vielen nötigen Feinabstimmungen, aber weitere sollen folgen. Und vielleicht sind im Porzellanikon also bald regelmäßig Schülerroboter als Museumsführer im Einsatz.
Also ein Schulprojekt mit Zukunft und vielleicht bald auch mit einem Museumsführer aus Blech. Das war Christoph Röder aus Hof.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Es war die große Chance für den FC Bayern, zumindest eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bundesliga herbeizuführen, denn der direkte Konkurrent Bayer Leverkusen hatte am Nachmittag gepatzt. 0:0 gegen Union Berlin. Hieß, wenn die Bayern das Abendspiel gegen Dortmund gewinnen würden, hätten sie 8 Punkte Vorsprung auf den Zweiten aus Leverkusen. Doch die Dortmunder, die spielten den Partycrasher und erkämpften sich ein verdientes 2:2 in München. Die Einzelheiten hat Taufik Kahil.
Ein Spiel, 2 völlig verschiedene Halbzeiten. Taktisch geprägt, die erste, die Bayern ein bisschen besser mit Möglichkeiten, aber 0:0 zur Pause. Dann aber Borussia Dortmund, Maximilian Bayer nach 3 Minuten schon in der zweiten Hälfte mit dem 1:0 für den BVB. Die Bayern wechseln und die Bayern antworten durch Joker-Tore. 66. Minute Rafael Guerrero, 69. Serge Gnabry, beide reingekommen ins Spiel. Waldemar Anton eine Viertelstunde vor dem Schluss, dann aber mit dem Ausgleich 2:2. Das geht dann aufgrund der wirklich offenen zweiten Hälfte durchaus auch in Ordnung. Beide können jetzt sich wieder auf die Champions League konzentrieren. Die Bayern auf Inter Mailand und Borussia Dortmund auf Barcelona. Wenigstens gehen sie da nicht mit einer Niederlage rein. Beide Teams. 2:2 am Ende.
Die Bayern damit weiterhin 6 Punkte vor Leverkusen. Der BVB bleibt zumindest in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. Die weiteren Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Hoffenheim schlägt Mainz 2:0. Mönchengladbach unterliegt Freiburg 1:2. Bochum verliert gegen Augsburg ebenfalls mit 1:2. Und im Kellerduell siegt St. Pauli beim tabellenletzten Kiel durch einen Last-Minute-Siegtreffer mit 2:1. Wir schauen in die zweite Liga. Dort ist Elversberg der große Gewinner des Samstags, denn die Saarländer springen durch ein 3:1 in Hannover vorerst auf Platz 3. Auch weil andere Teams oben patzen. Magdeburg verliert überraschend beim vorletzten Ulm mit 0:1 und Kaiserslautern unterliegt Nürnberg mit 1:2. Außerdem trennen sich die Hertha und Darmstadt 1:1. In der Frauenfußball-Bundesliga scheint Bayern München derweil seinen Meistertitel verteidigen zu können. Die Bayern gewinnen das Topspiel beim Tabellenzweiten in Frankfurt mit 3:0. Mehr von Martina Knief.
Sehr eindrucksvoll hat Bayern München seine Vormachtstellung in Frankfurt untermauert. Der deutliche Erfolg bei der Eintracht war hochverdient. Lea Schüller und Clara Bühl machten schon nach 29 Minuten alles klar. Bayern spielte dominant. Die Eintracht hatte nichts entgegenzusetzen. Zudem vergaben die Frankfurterinnen einige sehr gute Torchancen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Pernille Harder auf 3:0. München ließ sich diesen verdienten Sieg nicht mehr nehmen und hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der Frauenfußball-Bundesliga damit so gut wie sicher.
Denn der Vorsprung auf die Frankfurter beträgt nun 9 Punkte. Dramatisch ging es beim Final Four im deutschen Handballpokal zu. Das Halbfinale zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen ging bis in die Verlängerung. Dort siegten die Kieler nach einem großen Kampf mit 32:31. Auch dank eines ganz starken Schlussmanns Andreas Wolf.
Ja, es macht sehr glücklich, dass ich auch mal eine Verlängerung für mich entscheiden konnte oder für meine Mannschaft. Jetzt möglichst schnell in die Kabine kommen, um runterzukommen, zu regenerieren und dann eben hoffentlich morgen Titel zu feiern.
Im Endspiel treffen die Kieler auf Melsungen. Die Nordhessen haben im anderen Halbfinale den Zweitligisten Balingen ausgeschaltet. Das Finale, das sehen Sie live im Ersten ab 15.35 Uhr. In der Basketball-Bundesliga steht derweil der erste Absteiger fest. Die BG Göttingen hat das Niedersachsen-Derby in Braunschweig mit 77:101 verloren und damit keine Chance mehr, die Klasse zu halten. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Formel 1. Dort hat sich der McLaren-Pilot Oscar Piastri die Pole-Position gesichert für den großen Preis von Bahrain. Hinter ihm starten Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen wurde im Qualifying nur 7.
Und das war der Sport vorne mit Max Seib. Der Sport in der ARD-Infonacht immer um kurz vor 9:30. Koalitionszeit ist auch Lobbyzeit. Also wenn sich eine neue Regierung formiert, dann laufen bei Lobbyisten auch die Drähte heiß. Über 30.000 von ihnen sind in Berlin registriert. Also im Grunde eine Kleinstadt mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen. Während noch über Ministerposten der Regierung verhandelt wird, landen bei den neuen Abgeordneten im Bundestag schon jetzt massenhaft Mails von Verbänden und Interessengruppen. Wie Lobbyismus in dieser Phase funktioniert und wo die Grenzen liegen. Gleich bei uns mehr dazu im Interview um kurz nach 12:30.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Die USA machen einen weiteren kleinen Rückzieher in ihrer Zollpolitik. Smartphones und Computer werden von den neuen Abgaben ausgenommen. Das betrifft auch Elektronikimporte aus China sowie Halbleiter. So zeigt es ein entsprechendes Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Die US-Regierung geht damit auf Sorgen in der Wirtschaft und der Bevölkerung ein. Die neuen Zöllen können Smartphones deutlich teurer machen. Für Produkte aus China hatten die USA ihre Einfuhrzölle zuletzt auf 145% angehoben. Wie soll die geplante Aufrüstung der Europäischen Union bezahlt werden? Um diese Frage ging es am zweiten und letzten Tag des Treffens der EU-Finanzminister in Warschau. Aus der Nachrichtenredaktion Astrid Rolle.
Grundlage für die Diskussion war die Idee einer Brüsseler Denkfabrik. Demnach sollen EU- und Nicht-EU-Länder einen gemeinsamen Fonds einrichten, der auf dem Markt Kredite aufnehmen kann. Damit könnte dann militärische Ausrüstung gekauft werden, die im gemeinschaftlichen Besitz bliebe. Die Nutzung würde den Ländern dann jeweils in Rechnung gestellt, um die Staatsverschuldung im Rahmen zu halten. Nach Angaben Polens zeigten die Finanzminister mehrheitlich Interesse an der Idee. Aber Länder wie Deutschland und Frankreich erklärten, dass die EU trotzdem erst einmal bestehende Möglichkeiten prüfen soll, zum Beispiel die Europäische Investitionsbank und den Plan Rearm Europe.
In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben erneut tausende Menschen gegen das Verbot der jährlichen Pride Parade der LGBTQ-Gemeinschaft demonstriert. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen dabei aus Protest graue Kleidung, als Kontrast zur bunten Kleidung, die bei der Pride Parade getragen wird. Morgen wird das ungarische Parlament über einen Verfassungszusatz abstimmen, der die rechtliche Grundlage für ein Verbot der Parade weiter stärken soll. Die Organisatoren in Budapest wollen trotzdem am 28. Juni auf die Straße gehen. Eine invasive Ameisenart aus dem Mittelmeerraum wird in Deutschland offenbar zunehmend zum Problem. Für Menschen sind die Ameisen der Art Tapinoma magnum zwar ungefährlich, aber in Gebäuden und technischer Infrastruktur können sie große Schäden anrichten. Die Ameisen haben schon mehrfach das Internet lahmgelegt oder für Stromausfälle gesorgt. In Deutschland wurde die Art aus dem Mittelmeerraum zum ersten Mal 2009 in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Inzwischen kommt sie auch in Köln und Hannover vor. Das Wetter in Deutschland. Im Südwesten und Westen Schauer, Tiefstwerte zwischen 13 und 4 Grad. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Morgen wechselhaft, gebietsweise Niederschläge, im Nordwesten freundlicher, bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Im Grunde eine ruhige Nacht, aber vier Meldungen haben wir für Sie. Die A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen Maschener Kreuz und Harburg nach einem Unfall immer noch eine Sperre. Und die A42 Emscher Schnellweg Dortmund Richtung Kamp-Lintfort. Die Autobahn ist hier zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Zentrum nach einem Unfall auch gesperrt. Ähnlich auf der A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg zwischen Gochsheim und Schonung auch hier eine Sperre nach einem Unfall. Und die letzte Meldung kommt von der A831 Stuttgart Richtung Singen zwischen Stuttgart-Vaihing und Sindelfingen-Ost. 4 Kilometer stockend, hier eine Baustelle und nur eine Spur ist frei, also ein Nadelöhr. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt. Kommen Sie gut rein in diesen Sonntag.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nina Zimmermann um kurz nach 12:30. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen hier aus den Studios von NDR Info. Das Lobbyregister des Deutschen Bundestages hat vor kurzem bemerkenswerte Zahlen veröffentlicht. In Berlin sind über 33.000 Männer und Frauen offiziell als Lobbyisten registriert. Sie versuchen, die Abgeordneten im Parlament dazu zu bringen, sich für ihre Interessen einzusetzen. 900 Millionen Euro geben die Lobbyverbände dafür in jedem Jahr aus. Gerade wenn sich neue Regierungen bilden, so wie jetzt gerade, haben sie auch entsprechend viel zu tun. Sie klopfen an Bürotüren, schreiben Mails, telefonieren, laden zum Gespräch. Und genau das ist jetzt unser Thema in unserem ARD-Interview der Woche mit Uwe Berndt, und der übernimmt jetzt.
Es ist ja nie langweilig in Berlin, aber zurzeit geht es im Regierungsviertel besonders hoch her. Erst der kurze heftige Wahlkampf, dann die Koalitionsverhandlungen. Und in diesen Tagen und Wochen entscheidet sich, was die politischen Ziele der neuen Regierung für die nächsten Jahre sind. Da stoßen viele gegensätzliche Interessen aufeinander. Deshalb versuchen alle möglichen Lobbygruppen und Verbände, ihre Themen jetzt durchzusetzen, solange die Karten neu gemischt werden. Der Verein Lobby Control will herausfinden, mit welchen Methoden da gearbeitet wird. Das meiste ganz legal. Manches in einer Grauzone, manches auch verboten. Darüber reden wir jetzt ausführlich. Timo Lange, wie erleben Sie diese Woche in Berlin? Haben Lobbyisten Urlaubssperre?
Ja, das kann man wohl annehmen. Diese Wochen aktuell in dieser sehr kurzen Phase der Koalitionsverhandlungen, das ist eine absolute Hochphase für alle, die Interessen haben, die sich an die Politik herantragen wollen. Hier entscheidet sich, was die nächsten 4 Jahre auf der Agenda steht. Hier will man auch die Früchte der ganzen Vorarbeit ernten, die zu diesem Punkt geführt haben. Die Lobbyarbeit fängt natürlich bei den meisten nicht erst in dem Moment an, wo die Parteien miteinander in die Koalitionsgespräche gehen, sondern lange vorher. Und das ist ein Kulminationspunkt der Lobbyarbeit der letzten Monate und Jahre. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, um dann zu schauen, wo stehen wir denn jetzt mit der neuen Regierung? Und da sind es natürlich insbesondere die großen und starken, ja, auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände, die hier versuchen, ihren Punkt zu machen für ihre Unternehmen, ihre Branchen, was rauszuholen oder was für sie aus ihrer Sicht Schädliches zu verhindern. Und es sind natürlich auf der anderen Seite auch viele andere gesellschaftliche Anliegen, Umweltschutz, Verbraucherschutz etc., die auch versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Also für Lobbyisten ist gerade Erntezeit und es sind sehr viele Lobbyisten. Es wurde ja gerade das neue offizielle Lobbyregister veröffentlicht. 33.000 Personen sind hier offiziell registriert. Wen muss man da alles mitzählen? Wer genau ist ein Lobbyist?
Lobbyistinnen, Lobbyisten sind erstmal ganz allgemein gesagt diejenigen, die nicht in ihrem eigenen Interesse an die Politik herantreten als Bürgerinnen und Bürger. Hat man ja auch politische Interessen und spricht vielleicht auch mal mit einem Abgeordneten oder schreibt einen Brief. Das ist politische Beteiligung. Das ist richtig gut für die Demokratie, wenn es das gibt. Lobbyistinnen sind in der Regel angestellt bei einem Verband, bei einem Unternehmen oder auch bei einer NGO und vertreten dann die Interessen gegenüber der Politik dieses Unternehmens, dieser Organisation. Es gibt natürlich auch noch Lobbyisten, die freiberuflich tätig sind, die auch verschiedene Kunden, Auftraggeber haben, für die sie dann tätig sind. Viele auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die dann ihr Adressbuch in dieser Weise ja auf dem Markt sozusagen anbieten.
Und diese ganzen Lobbygruppen, die geben insgesamt über 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das wurde jetzt auch gerade veröffentlicht, obwohl es nicht nur um die großen Konzerne mit viel Geld geht, sondern zum Beispiel auch Brot für die Welt, Caritas, kleine Entwicklungshilfegruppen. Unterscheiden Sie dann eigentlich zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten?
Ja, also diese moralischen Kategorien gut oder böse, die verwenden wir nicht. In der Tat ist es natürlich auch so, dass der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, auch Unternehmen, für die Politik in einer Demokratie wichtig ist. Wir müssen natürlich dabei im Hinterkopf behalten, worum geht es denn bei diesen Interessen, worum geht es denn bei der Lobbyarbeit? Und da kann man schon unterscheiden, wenn das ein Unternehmen ist oder eine Wirtschaftsbranche, da kann Investitionen, sage ich jetzt mal, in Lobbyarbeit tatsächlich zu einem sehr hohen Return on Investment, wie man heute so schön sagen kann, führen. Also das kann entscheiden darüber, ob man Milliarden Subventionen bekommt oder nicht, ob eine unliebsame Regulierung, Steuererhöhung oder so etwas kommt oder nicht. Das heißt, hier geht es um richtig viel Geld, während andere Interessengruppen, die sich beispielsweise für Klimapolitik einsetzen oder für Menschenrechte, die machen das ja nicht, um dann hinterher selber besser dazustehen wirtschaftlich, sondern weil es um ein allgemeines es ein gesellschaftliches Interesse geht. Und die verdienen dadurch nicht unbedingt mehr, wenn sie dieses Ziel erreichen. Also wenn Greenpeace es schafft, eine bisschen ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen, dann profitiert hinterher nicht Greenpeace, sondern das Klima. Und das führt schon zu zum strukturellen Unterschied, auch was die Finanzkraft angeht.
Schauen wir kurz auf den Wahlkampf. Der war ungewöhnlich, weil er so kurz und so heftig war. Was haben Sie dort so beobachtet?
Ja, in der Tat, der Wahlkampf, das Ampel-Aus Anfang November kam ja doch für viele überraschend, für viele auch im politischen Berlin, auch in der Lobby-Szene. Es war ein kurzer und sehr heftiger Wahlkampf. Umso heftiger haben wir auch gesehen, wie die Einflussnahme stattgefunden hat, die Stimmungsmache. Das ist ja auch im Wahlkampf wichtig, welche Themen sind da überhaupt auf der Agenda. Aber auch ein nie dagewesener Rekord an Parteispenden. Das ist ja auch schon so ein etwas sensibles Thema, wenn es um Lobbyismus, um Einflussnahme geht. Wir haben ja hier jedenfalls gesehen, Rekordspenden in Millionenhöhe, Parteien geflossen sind.
Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, oder? Wenn jemand spendet an eine Partei, ist ja nicht verboten.
Genau, das ist in Deutschland ist das nicht verboten. Es ist in Deutschland aber auch in unbegrenzter Höhe möglich, als Einzelperson, als Milliardär, als Millionärin, aber auch als Unternehmen. Und damit stellt sich dann doch auch immer wieder die Frage nach einem möglichen Einfluss einer solchen Spende, möglichen Abhängigkeiten, die da auch entstehen können. Und natürlich auch ganz grundsätzlich Frage, wie demokratisch ist das denn eigentlich, wenn denn die allermeisten Menschen haben eben nicht 6 oder auch 7-stellige Beträge zur Verfügung, um sich einer Partei spenden zu können und eben ihren eigenen politischen Vorlieben, sage ich mal, etwas mehr Gewicht zu verleihen.
Es gab wohl auffällig viele Spenden in Höhe von 30.000 Euro. Was ist das Besondere an dieser Summe?
Ja, Sie spielen wahrscheinlich an auf die Höhe, ab der Parteispenden zeitnah veröffentlicht werden müssen.
Genau.
Die liegt jetzt bei 35.000 Euro. Vorher waren es 50.000 Euro. Das war schon auch ein Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Parteien, diese Schwelle etwas abzusenken. Und insofern sind eigentlich nur das die Spenden, die wir jetzt sehen. Spenden über 35.000 Euro und höher. Die Spenden, die insgesamt an die Parteien geflossen sind, sowohl was den Gesamtbetrag angeht, als auch wer noch gespendet hat. Das werden wir leider erst im Jahr 2027 erfahren, wenn da die entsprechenden Berichte zu rauskommen, was wir immer wieder kritisieren, dass das eine viel zu lange Verzögerung ist, bis da mehr Transparenz herrscht.
Also wer nicht sofort veröffentlicht werden will, spendet halt weniger als 35.000 Euro.
Das ist eine Strategie, die wir auch immer wieder beobachten, dass unter den Veröffentlichungsschwellen gespendet wird, richtig.
Inzwischen hat sich der neue Bundestag konstituiert, aber wir haben noch keine neue Regierung, keine Minister, keine Ausschüsse und es gibt etwa ein Drittel neue Abgeordnete, 200 sozusagen das politische Frischfleisch. Was machen die Lobbyisten jetzt gerade? Wir nehmen die Kontakt auf.
Ja, auch das gehört traditionell zum Geschäft aller Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin. Nach den Wahlen wird hier versucht, natürlich mit den neuen Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Es gibt Einladungen zu Gesprächen. Es werden Positionspapiere zugeschickt. Dafür sind wiederum dann bestimmte Ausschüsse im Bundestag besonders wichtig. Der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wer wird dann da drin sitzen? Wer kennt da auch wen für die Unternehmen, die sich vielleicht erhoffen, von diesem großen Auftragsbatzen etwas abzubekommen, sind diese Kontakte dann entsprechend ganz besonders wertvoll. Also sind da auch die Kontaktaufnahmeversuche besonders intensiv.
Ich hörte von einem Abgeordneten, der bekam am ersten Tag schon 1.000 Mails. Wie soll man das alles lesen?
Ja, das zeigt eben die Intensität der Lobbyarbeit. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt mit dem Lobbyregister, das es ja erst seit kurzem in dieser Form gibt, tatsächlich zum ersten Mal auch besser nachvollziehen können. Wie wird vorgegangen, mit welchen Argumenten? Das ist ein großer Transparenzfortschritt, aber es gibt da natürlich auch große Probleme, insbesondere wenn Lobbyismus nicht nachvollziehbar ist, wenn völlig intransparent ist, wer auf welche Weise, auch mit welchen Argumenten Einfluss nimmt, dann haben wir schon ein Problem für die Demokratie, weil dann einzelne, besonders starke, besonders gut vernetzte Interessengruppen, Lobbys sich durchsetzen können. Und da ist Transparenz das A, wenn auch nicht das O, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt und das können können wir jetzt mit dem Lobbyregister zum ersten Mal besser nachvollziehen, wie hier auch vorgegangen wird.
Und für mehr Transparenz soll auch das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz sorgen. Ein Wortmonstrum. Können Sie einfach erklären, was der Kern dieses Gesetzes ist?
Ja, das Informationsfreiheitsgesetz, auch genannt kurz IFG, war ein ganz wichtiger Schritt, was Transparenz insgesamt angeht, wurde 2006 eingeführt, also gibt es jetzt schon fast 20 Jahre und ist ein Auskunftsanspruch für alle Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, gegenüber den Behörden, dort Einsicht zu nehmen in amtliche Dokumente, umfasst zum Teil dann Korrespondenz, umfasst Notizen zu Gesprächsterminen, und das war ein Riesenfortschritt für Transparenz insgesamt in Deutschland und hat dazu beigetragen, dass auch viele Missstände, auch Lobbys Skandale überhaupt erst entsprechend aufgedeckt werden konnten.
Und im Zuge der Koalitionsverhandlungen tauchte dann bei den vielen geleakten Unterlagen ein kleiner Satz aus dem man schließen konnte, dass das Gesetz vielleicht sogar abgeschafft werden könnte. Haben Sie jedenfalls so interpretiert. Was haben Sie dann gemacht?
Ja, also das haben wir mit einigem Entsetzen vernommen, den Vorstoß, das Informationsfreiheitsgesetz ja abzuändern, abzuschwächen, vielleicht sogar abzuschaffen. Dagegen sind wir natürlich gemeinsam im Bündnis mit Journalisten, im Deutschen Journalistenverband, aber auch Frag den Staat, eine Plattform, die ganz viel mit diesem Informationsfreiheitsgesetz arbeitet und das erst den Menschen sozusagen auf einfache Weise auch zur Verfügung stellt, die Möglichkeiten. Und vielen anderen Organisationen haben wir uns natürlich auch an die Politik gewandt und gesagt, so geht es nicht.
Dieser umstrittene Satz kam vom CDU-Politiker Philipp Amthor. Er hat diesen Satz formuliert, indem es hieß, das Gesetz soll in seiner derzeitigen Form möglicherweise abgeschafft werden. Ich bin mal zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was das soll. Hier ist seine Antwort.
Es geht gar nicht um eine ersatzlose Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes, sondern es geht darum, eine seit vielen Jahren andauernd rechtspolitische Diskussion aufzugreifen, vor allem auch um das ganze Verfahren der Auskunftsansprüche, nicht nur im Informationsfreiheitsgesetz, sondern auch in anderen Gesetzen, für diejenigen, die die Ansprüche stellen, wie auch für die Verwaltung, effizienter, anwenderfreundlicher zu gestalten. Das ist unser Ansinn. Das soll aber auch nicht abschließend durch den Koalitionsvertrag beantwortet worden sein, erst recht nicht durch so einen Halbsatz. Dafür wird es dann ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren geben, in dem vor allem auch mit den Beteiligten diskutiert werden soll. Das ist nicht neu, das wurde auch in früheren Wahlperioden immer mal wieder zum Thema gemacht.
Aha, also er sagt, er will das Gesetz gar nicht abschaffen. Da frage ich mich, warum die ganze Aufregung?
Ja, ich frage mich, wenn Herr Amthor das von vornherein so gemeint hat, warum er es dann nicht auch so in das Papier reingeschrieben hat, allein durch das Wort abschaffen. Also ich nehme das schon auch ein Stück weit als ein Zurückrudern von Herrn Amthor aufgrund der auch öffentlichen Kritik an dieser Stelle war.
Ist das für Sie dann auch so eine Steilvorlage gewesen? Gehört es auch zu Ihrer Aufgabe, solche Dinge zu skandalisieren, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen?
Ja, absolut. Also als Lobby Control, als zivilgesellschaftliche Organisation, ist die Skandalisierung, die Zuspitzung in der Öffentlichkeitsarbeit natürlich ein Mittel, um überhaupt eine Aufmerksamkeit für gewisse Missstände, für gewisse Themen zu erreichen. Das gehört schon dazu. Auf der anderen Seite betrachten wir das schon mit großer Sorge auch betrachtet, wie die CDU auch im Bundestagswahlkampf, aber auch dann direkt danach, ja immer wieder so Signale gesendet hat, ja zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs, da gäbe es irgendwie ein Problem mit staatlicher Förderung, da wäre zu wenig Transparenz da. Viele erinnern sich vielleicht an diese 551 Fragen, die die Unionsfraktion an die Bundesregierung gestellt hat, unter anderem zu den Omas gegen rechts. Damit wird ein Diskursvorschub geleistet, dass wir es hier eigentlich dieser Begriff tauchte da auch irgendwo auch so mit Schattenstrukturen zu tun hatten, die zu viel Einfluss hätten. Und das sehen wir eben tatsächlich als sehr problematische Entwicklung, als ein ja auch Einschüchterungsversuch von gerade kritischer Zivilgesellschaft, die wir in einer Demokratie ganz, ganz dringend brauchen, die wir auch als Gegengewicht brauchen zu eben sehr, sehr starken, finanzstarken Unternehmens- und Wirtschaftslobbys. Und hier von Seiten der Union ja in eine Diffamierungskampagne auch zu fahren, das halten wir für sehr, sehr gefährlich als Zivilgesellschaft. Und das IFG hier irgendwie ja in Frage zu stellen zumindest mal, das ist so eine Fortsetzung dieser Linie, weil das ist ein Instrument, was eben der Politik auch immer wieder mal unbequem wurde, weil dadurch eben auch unbequeme Fragen gestellt wurden, Dinge ans Tageslicht kamen, die vielleicht sonst nicht rausgekommen wären. Und wir haben das auch gesehen bei dem Vorstoß, Verbandsklagerechte einschränken zu wollen. Das betrifft dann insbesondere den Umwelt- und den Verbraucherschutzbereich. Auch das sind ganz wichtige Errungenschaften in einer Demokratie. Das zurückdrehen zu wollen, also sendet das völlig falsche Signal. Und da wollen wir nicht hin zurück in eine Zeit der Kohlschen Bonner Republik im Grunde, wo Politik wirklich noch mehr im Hinterzimmer gemacht wurde, wo wir noch nicht den Wert auch an Offenheit und Transparenz von staatlichem Handeln so etabliert hatten, wie wir es jetzt haben.
Sie hören das Interview der Woche heute mit Timo Lange von Lobby Control, ein Verein, der sich seit genau 20 Jahren für mehr Transparenz in der Politik einsetzt. Apropos Transparenz, Sie haben 25 Mitarbeiter, woher kriegen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir bekommen Geld dankenswerterweise von vielen Menschen, die unsere Arbeit wichtig finden, die uns mit Spenden und Fördermitgliedschaften unterstützen. Wir führen auch Stadtführungen hier im Berliner Regierungsviertel durch, lobbykritische Stadtführungen, und bekommen von zwei Stiftungen Geld. Das macht aber nur einen geringen Anteil unserer Gesamtfinanzierung aus. Also es ist eine breit aufgestellte Finanzierung durch ja ganz normale Menschen wie Sie und ich, die uns fördern.
Was kriegt man da zu sehen bei so einer lobbykritischen Stadtführung?
Einen anderen Blick aufs Berliner Regierungsviertel.
Aber eigentlich nur Klingelschilder.
Vor allem.
Oder lässt sich jemand rein?
Ach, manchmal werden wir da auch eingeladen, weil Lobbyistinnen und Lobbyisten sprechen natürlich auch gerne, versuchen dann ihre Sichtweise auf die Dinge nochmal darzustellen. Und ja, wir versuchen da sehr plastisch zu zeigen, wie funktioniert Lobbyismus anhand von Beispielen, erzählen Geschichten zu einzelnen ja, Organisationen, Verbänden, Unternehmen, die hinter diesen Klingelschildern sitzen, und versuchen aber natürlich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Was kann man anders machen?
Ich habe für dieses Interview auch mit ein paar Lobbyisten gesprochen, um die andere Seite sozusagen zu hören. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich für ihren Job verstecken. Zum Beispiel war ich bei DEHOGA, dem Hotel- und Gaststättenverband. Die Hauptgeschäftsführerin dort ist Ingrid Hartges und sie findet ihre Arbeit wichtig.
Ich liebe meine Branche, die Gastronomie und Hotellerie, und es ist mir eine große Freude und Ehre, diese Branche zu vertreten. Ja, ich bin glückliche Lobbyistin. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese systemrelevante Branche, die eine so hohe Rolle spielt für die Gesellschaft, aber auch als großartiger Jobmotor, dass dieser Branche eine Stimme gegeben wird und die Interessen dieser Branche auch an die Politik herangetragen werden, mit guten Argumenten, klar und transparent.
Timo Lange, was sagt Lobby Control dazu? Arbeitet DEHOGA klar und transparent?
Ja, also was Transparenz angeht, hat auch die DEHOGA inzwischen gar nicht mehr so viele Optionen. Wir haben ja das verpflichtende Lobbyregister, wo auch DEHOGA drinsteht. Man kann dort auch lesen, wie sie sich eingesetzt haben für eben die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Also Transparenz ist nicht unbedingt das Problem. Die Frage ist tatsächlich, ist denn die Entscheidungen, die dann da auch herbeigeführt werden, sind die dann gut abgewogen? Das ist eine Aufgabe der Politik. Es ist völlig legitim, dass DEHOGA ihre Sichtweise an die Politik heranträgt, und die Aufgabe der Politik ist es dann wirklich, gegensätzliche Standpunkte entsprechend einzubeziehen, auch auf schwächere Interessen, die vielleicht nicht ganz so gut vernetzt und aufgestellt sind wie DEHOGA, einen entsprechenden Raum zu geben und dann eine gute, ausgewogene Entscheidung zu treffen.
Noch ein Beispiel. Ich war auch beim BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der vertritt über 2000 Firmen. Die haben ein Riesengebäude im Regierungsviertel und eine eigene Abteilung für Strategie und Politik. Tillmann Schwenke ist der Geschäftsbereichsleiter für Strategie und Politik. Da habe ich die Frage mal umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie eigentlich von Lobby Control? Da sagt er ja, eigentlich hat er nichts dagegen, er hat ja nichts zu verbergen, aber...
Nee, ich finde es bedauerlich, dass das Wort Lobby einfach mal so erstmal als Synonym für was Böses steht. Wir sind Interessenvertreter von Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Menschen, die Energie jeden Tag konsumieren. Wir versuchen, die beste Energiewende hinzubekommen. Wir haben politische Ziele, wir wollen klimaneutral 2045 werden. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen, und das ist gut. Das ist gut für die Menschen, und deshalb ist es so bedauerlich, dass Lobby immer so negativ dargestellt wird. Das ist überhaupt nicht negativ, das ist gut. Nicht alle natürlich, es gibt auch immer schwarze Schafe, aber ich kann nur für meine Branche reden. Das ist das Beste, was den Leuten passieren kann, dass wir mit unserer Praxis, Erfahrung, die Politik und bei dieser Komplexität unterstützen können.
Gute Lobbyarbeit ist das Beste, was den Bürgern passieren kann. Meinen Sie Arbeit der Lobbygruppen schwarz-weiß?
Das ist eine ganz, ganz alte Lobby-Erzählung, oder alle Lobbyisten im Grunde verwenden diese Strategie gerne, erstmal die eigene Branche, das eigene Anliegen als eigentlich das Beste auf der ganzen Welt darzustellen. Wenn man das nicht machen würde, würde man ein Stück weit ja seinen Job nicht machen. Auch das eigene wirklich Einzelinteresse muss man ja am besten so darstellen, dass es eigentlich ein Interesse ist, was wirklich alle wollen müssen, was wirklich komplett überzeugt. Das versucht man immer zu machen. Was dann da auch immer gerne bemüht wird, so als Erzählung, ist zu sagen, naja, wir tragen ja nur Argumente vor und das beste Argument wird sich dann irgendwie durchsetzen und das ist gut, wenn das alle machen. Und das ist natürlich ein Stück weit zu kurz gedacht, weil das blendet komplett aus. Wie sind da tatsächlich die Machtverhältnisse? Wie sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Machtressourcen von einzelnen Lobbyakteuren? Und was wir sicher nicht wollen im Extrem, in dem Fall ist eine Politik, in der sich eben diejenigen durchsetzen, die am meisten Lobbyisten beschäftigen können, am meisten einfach da reinstecken können in diese Lobbyarbeit. Dann haben wir nämlich ein System, wo es eine Wechselwirkung gibt zwischen denen, die ohnehin stark sind, die werden noch stärker, weil sie ihre Interessen noch besser durchsetzen können, und alle anderen bleiben auf der Strecke, wenn es jetzt zum Beispiel um Verteilungspolitik geht, um Steuerpolitik. Es kann nicht sein, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten rausholen für sich und noch weniger Steuern zahlen und die Lasten tragen dann alle anderen. Das heißt, hier muss die Politik gegensteuern, hier brauchst du ein Korrektiv und das heißt auch Regeln für die Lobbyisten, das heißt auch Regeln für die Politik, gerade wenn wir in diese Grauzone reingehen, wo dann auch Geld eine Rolle spielt. Und der BDEW, ja, der ist einfach einer, klar, der Schwergewichte in der Lobby-Szene hier in Berlin, ist traditionell extrem gut aufgestellt und vernetzt mit der Politik. Das sehen wir auch daran, wer dort jeweils die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer ist. Das sind also die letzten drei, inklusive der aktuellen, sind ehemalige Politikerinnen und Politiker, die einfach einen sehr guten Draht zu der jeweiligen Regierung pflegen, ganz genau wissen, wie das Geschäft läuft. Und das soll nicht heißen, dass die Interessen des BDEW deswegen falsch sind, aber es ist eben wichtig, da genau hinzuschauen.
Und er sagte ja auch, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Wie erkennt man die?
Ja gut, auch das habe ich schon sehr oft gehört, diese Argumentation, ja eigentlich ist das ja alles super, wenn es nur diese paar schwarzen Schafe nicht geben würde. Auch dazu würde ich immer sagen, es ist nicht nur ein Problem von schwarzen Schafen, sondern tatsächlich auch ein strukturelles Problem. Wer wird wie beteiligt an der Politik? Und da sind wir dann noch nicht, wo wir sein wollen. Die Bundesregierung, die letzte, hat beschlossen, dass der Einfluss auf Gesetze transparenter werden soll in Form einer, ja, einer Lobby-Fußspur für Gesetze. Das ist allerdings ganz, ganz schlecht umgesetzt. Da sollten die Ministerien verpflichtet werden, tatsächlich zu sagen, mit wem haben sie denn gesprochen? Welche Argumente wurden aufgenommen? Wer wurde überhaupt beteiligt? Und das dann sollte dann offengelegt werden. Die Umsetzung davon ist aber so, dass viele Ministerien sagen, ja, wir haben mit einigen Lobbyisten gesprochen, das war ganz interessant, aber was da jetzt genau bei rauskam, sagen wir nicht. Also das ist etwas, wo wir noch weiter ran müssen. Und dann gibt es natürlich, ja, sozusagen auch wirklich Lobbyistinnen, Lobbymethoden, die nicht gehen, die dann auch die Grenze überschreiten, also erstmal in eine Grauzone reingehen, wenn dann mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird oder auch bis hin zur Korruption. Auch das ist etwas, vor dem wir nicht gefeit sind in Deutschland und Europa.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich habe gelernt, es hat sich in den letzten 20 Jahren offensichtlich sehr viel verbessert in diesem Themenbereich. Was wären so die, ganz kurz gesagt, wichtigsten Punkte, die man jetzt noch verbessern muss?
Also ganz entscheidend wäre aus unserer Sicht jetzt einen Parteispendendeckel einzuführen. Das haben die meisten europäischen Länder, Deutschland nicht. Wir beobachten gerade in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich mit Geld quasi einen Platz in der Regierung kaufen kann. Stichwort Elon Musk. Wir haben auch hier massive Einflussnahmen auf den Wahlkampf gesehen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Demokratie. Und als Lobbyakteure, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber ganz stark in den Blick nehmen müssen, das sind die großen Digitalkonzerne, Big Tech, die ja einfach zu politischen Akteuren geworden sind, die große Teile unseres Zusammenlebens auch ja quasi kontrollieren, mitbestimmen. Hier ist die Machtkonzentration viel zu hoch und hier muss die Politik ganz entschieden Schranken einziehen, Regulierungen durchsetzen, auch aktuell dem großen Druck, der aus den USA kommt, hier widerstehen, wenn die Trump-Administration sich mit den Big Tech-Konzernen unterhakt und gemeinsam Druck macht auf die EU und Deutschland, hier doch nachzugeben und nicht zu strenge Regulierungen einzuführen.
Sagt Timo Lange vom Verein Lobby Control im ARD-Interview der Woche mit Uwe Berndt, der das Gespräch geführt hat. Also wer dachte, Politik wird nur im Plenarsaal gemacht? Ein Blick ins Lobbyregister, ins Umfangreiche hier in Deutschland zeigt, wie sichtbar unsichtbarer Einfluss auch hier ist. Die diplomatische Funkstille zwischen den USA und Iran ist vorbei. Auf neutralem Boden, im Oman, trafen sich Vertreter beider Länder gerade. Geplant war eigentlich nur ein indirekter Kontakt über Mittelsmänner. Aber am Ende saßen beide Seiten dann doch im selben Raum, am selben Tisch vielleicht sogar. Was bedeutet das für das Atomprogramm? Was bedeutet das für die Region? Darauf schauen wir gleich ausführlich, um kurz nach eins.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Giselle Uka.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
CDU-Chef Friedrich Merz hat vor dramatischen Folgen der chaotischen Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser. Bei seinem ersten Besuch in Washington wolle er Trump klarmachen, dass Europa eine handlungsfähige und handlungsbereite politische Einheit sei.
In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht, die daraufhin Schüsse abgaben. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe nach seinen Worten darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim, Mainz 2:0, Mönchengladbach, Freiburg 1:2.